Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Wir navigieren euch durch diesen Montag mit dem frischen Podcast vom Update. Heute ist der 30. März. Ihr wisst ja, ne? Bei uns gibt's immer aktuelle Infos. Wir analysieren und liefern auch die Hintergründe auch zur Corona-Pandemie. Ab heute gibt's ja Geld vom Bund.
Damit Selbstständige und Kleinstbetriebe, die den Umsatzverlust nicht wieder reinholen können, auch durch diese Krise kommen, ein Programm für Solo-Selbstständige und Kleinunternehmer aufgelegt. Es geht um Gastronomen zum Beispiel, die ihr Geschäft nicht mehr aufmachen können, aber die Miete weiterzahlen müssen. Und für die kleinen Betriebe gibt es Zuschüsse bis zu 15.000 Euro.
Insgesamt sind 50 Milliarden Euro drin in diesem Hilfspaket. Wir wollen gerne wissen, wer kann das Geld überhaupt beantragen, wie lange muss man drauf warten und hilft es wirklich denen, denen es helfen soll? Die Antworten bekommt ihr bei uns. Genauso gibt es Antworten auf die Frage, was ist eigentlich mit Allergie und Covid-19? Was sollte man da beachten? Die Pollen sind ja schon wieder fleißig unterwegs, denen ist es so ungefähr egal, ob es noch das Coronavirus gibt oder nicht. Ja, was macht man jetzt als Allergiker, Allergikerin am besten? Die Allergiemedikamente weiternehmen, ja oder nein?
Es ist ganz wichtig, dass Sie weiterhin die Medikamente nehmen, die Ihnen der Arzt empfohlen hat. Und das gilt gerade und auch besonders für diejenigen, bei denen es durch die Allergie auch zu Asthmaanfällen kommt.
Christina Sartori hat alle relevanten Infos zusammengetragen für euch. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Support your local dealer. Das ist ja ganz generell eine gute Idee. Und jetzt erst recht, wo ja viele Restaurants und Cafés eben geschlossen haben, Selbstständige im Moment wesentlich weniger oder gar keine Aufträge mehr bekommen. Die Corona-Krise trifft vor allen Dingen kleine Firmen und Selbstständige richtig, richtig hart, weil die Kosten laufen ja weiter. Nur die Läden können eben im Moment nichts verdienen oder viel, viel weniger als sonst. Und für mehrere Monate Geld zurücklegen, das schaffen wohl die wenigsten. Ab heute gibt es vom Bund 50 Milliarden Euro. Wer davon was bekommt, das kann uns der Wirtschaftsjournalist Nicolas Lieven beantworten. Nicolas, wer kann denn jetzt Hilfen beantragen?
Ehrlich gesagt, wenn man es mal ganz einfach macht, Freiberufler, Selbstständige, Klein- und Kleinstunternehmen aus allen Wirtschaftsbereichen. Also ob wir jetzt Künstler nehmen, ob wir Leute aus der Landwirtschaft nehmen, wen auch immer. Es gibt da noch so eine Abstufung bei den kleinen Unternehmen bis zu 5 Vollzeitkräfte oder bis zu 10. Dann gibt es 9.000 Euro für die kleineren für 3 Monate und 15.000 Euro für die etwas größeren Unternehmen. Und dann hat jedes Bundesland eigentlich nochmal eigene Programme. Also das, was ich eben angerissen habe, ist im Prinzip das, was alle machen. Und dann haben wir eigene Programme noch in Baden-Württemberg, in Bayern, Sachsen-Anhalt und so weiter. Also da ist für jeden so ein bisschen was dabei. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch ein Stück weit ein Flickenteppich, weil man unter anderem in Berlin einfach noch einen Zuschuss kriegt von 5.000 Euro, den kriegst du woanders nicht. Dafür werden dann Firmen bevorzugt, die bis zu 250 Angestellte haben. Also dann wird es schon so ein bisschen kompliziert am Ende.
Okay, du hast gerade schon gesagt, also es ist zum Beispiel auch ein bisschen daran gekoppelt, die Summe des Geldes, wie viele Angestellte man hat, Vollzeit, Teilzeit. Welche Voraussetzungen braucht man denn jetzt generell dafür, um dieses Geld beantragen zu können?
Also Punkt 1 ist erstmal, der Antrag muss da sein bis zum 31. Mai. Das schon mal steht schon mal über allem. Und dann muss man einfach sagen, gibt es verschiedene Vorgaben, die man erfüllen muss. Das eine ist, dass das Unternehmen nicht schon in Schieflage geraten sein darf vor dem 31.12. Damit will man einfach sicherstellen, dass die Corona-Pandemie tatsächlich schuld dran ist. Dann dürfen die Leute kein wirkliches Vermögen noch haben. Du hast gerade eben gesagt, die meisten haben das auch nicht. Aber wer irgendwie noch Tagesgeld hat auf seinem Geschäftskonto, der muss das zuerst mal verbrauchen, bevor er irgendwie an dieses Geld, an diese Direkthilfe kommt. Man darf keine Kreditlinien mehr haben bei der Bank. Das heißt, die Bank muss wirklich irgendwie den Schlüssel rumdrehen und sagen, dir geben wir kein Geld mehr. Mhm. Und sollte es da noch Kreditlinien geben, sollte man noch Geld von der Bank bekommen, dann muss man auch das zuerst benutzen. Und ganz wichtig, das Geld darf eben auch wirklich nur dafür ausgegeben werden, wie du es gesagt hast, für die laufenden Kosten, für Mieten, für Kredite, die man im Augenblick laufen hat. Also nicht fürs private Leben, sondern wirklich nur dafür.
Und wenn man das jetzt beantragt hat, also diesen Antrag auf den Weg schickt, dauert das dann lange oder geht es verhältnismäßig flott, bis da ein Stempel drunter ist und man lesen kann, bewilligt?
Du hast das ganz schlau gemacht. Du hast gesagt, wenn das schon mal ausgefüllt ist und wenn das schon mal abgegeben ist, dann soll es in der Regel nur 5 Tage dauern. Aber der Weg dahin, also wenn man sich heute mal einloggt, ich habe das mal gemacht in verschiedenen Bundesländern, unter anderem auch mal in Berlin habe ich es einfach mal versucht. Was passiert denn einfach, wenn ich jetzt mal so tue, als würde ich so einen Antrag stellen wollen? Dann bin ich mal eben auf Platz 404.000 gelandet und gerade eben sind sie da bei 127.000. Das heißt, man muss da noch richtig Zeit mitbringen, bis dann tatsächlich dieser Antrag bearbeitet ist, obwohl die sich da alle Mühe geben, überhaupt keine Frage, aber es dauert einfach schon noch ein Stück, bis man da hat und dann, wie gesagt, dieses Verhältnis zwischen Bund und Ländern und so weiter. Also, wenn der Antrag durch ist, 5 Tage, aber ich glaube, es dauert dann doch ein bisschen länger und bei den Unternehmen, es ist halt so, dass die Zeit wirklich drückt, wir haben Monatsende und da muss ganz viel bezahlt werden.
Hilft das denn jetzt auch wirklich denen, die es brauchen oder fällt dann doch noch jemand durchs Raster?
Also es fallen eine ganze Reihe noch durchs Raster, weil dieses Gesetz nämlich eins macht, das sagt nämlich, wir zahlen das, wenn du irgendwo eine Betriebsstätte hast und zwar außerhalb deiner privaten Wohnung. Das heißt, all diejenigen, die zu Hause lernen oder üben und dann irgendwo hingehen und ihre Betriebsstätte woanders haben, Schauspieler zum Beispiel, die ihre Texte zu Hause lernen und dann ins Theater gehen, die kommen nicht in den Genuss. Wenn wir freiberufliche Hochschullehrer zum Beispiel haben, die sich zu Hause vorbereiten, aber dann in der Hochschule lehren, die kommen auch nicht in Betracht für diese Direkthilfen. Also es gibt schon eine ganze Reihe, die irgendwie durchs Raster fallen und deswegen ist die Kritik daran auch relativ groß an diesen Direkthilfen.
Und was ist mit dem Geld, das man dann bekommt? Muss man das später wieder zurückzahlen?
Also eigentlich muss man es nicht zurückbezahlen. Eigentlich heißt so viel, dass man Angaben machen muss. Ich habe es vorher gesagt, was die Voraussetzungen dafür sind. Und das muss man eidesstattlich versichern. Da muss man reinschreiben, ich versichere, dass meine Angaben wahr sind. Und das wird später stichprobenartig geprüft. Und wenn man diese 15.000 oder 9.000 Euro oder wie viel auch immer bekommen hat und hinterher stellt sich raus, hey, dem Unternehmen ging es schon vor dem 31.12. schlecht oder das Geld wurde gar nicht für die Miete verwendet, sondern weil der Ladenbesitzer sein eigenes Leben finanzieren musste, dann kann es sein, dass man zurückzahlen muss und dass es möglicherweise in ein Darlehen umgewandelt wird.
Ab heute gilt das Hilfspaket vom Bund, 50 Milliarden Euro. Wer was davon hat, wer einen Teil dieses Geldes bekommen kann. Nicolas Lieven hatte die Infos für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, oh, ah, Gesundheit. Das ist schon ein seltsames Gefühl, wenn man niesen muss im Moment, ne? Geht euch das auch so? Also selbst wenn man das ganz ordentlich macht, so wie man es ja im Moment machen soll, schön in die Armbeuge, ne? Die Leute gucken schon skeptisch wegen Corona, ja? Dabei niesen viele auch schon wieder, weil ja Heuschnupfen Alarm ist, die Pollen fliegen, so oder so, denen ist Corona natürlich egal. Was das jetzt bedeutet für Allergiker, das kann uns Christina Sartori sagen, die ist Wissenschaftsjournalistin. Christina, wenn ich Allergiker, Allergikerin bin, bin ich dann jetzt besonders gefährdet, an Covid-19 zu erkranken?
Also es gibt bisher keine Hinweise darauf, dass Menschen mit einer Allergie ein höheres Risiko haben, an Covid-19 zu erkranken. Aber es ist ganz wichtig, dass Sie weiterhin die Medikamente nehmen, die Ihnen der Arzt empfohlen hat. Und das gilt gerade und auch besonders für diejenigen, bei denen es durch die Allergie auch zu Asthmaanfällen kommt. Weil das hängt eng zusammen, Allergie und Asthma. Wenn man längere Zeit Heuschnupfen hatte, dann kann daraus Asthma werden. Das heißt, die Krankheit, die rutscht dann quasi eine Stufe tiefer, von der Nase zur Lunge. Deswegen sagen Ärzte dazu auch Etagenwechsel. Für beides, für Allergie und Asthma gilt, unbedingt weiter die empfohlenen Medikamente nehmen. Es gibt nämlich so ein paar andere Ratschläge im Internet. Wichtig ist das, weil die Medikamente, die schützen so gut wie möglich die Atemwege. Die verhindern, dass dort Entzündungen entstehen oder die mildern zumindest die Entzündung. Und das neue Coronavirus, das greift nun mal die Atemwege an. Das heißt, je besser es den Atemwegen geht, umso größer die Chance, dass der Körper sich gut gegen das Virus wehren kann.
Manche Allergiker und gerade ja auch eben Menschen mit Asthma nehmen ja Cortison. Aber Cortison schwächt doch eigentlich das Immunsystem. Ist das nicht gefährlich so in der Kombi?
Das denken einige Leute, aber auch dann, wenn der Arzt Cortison, Nasen- oder Mundspray verschrieben hat oder Inhalation, dann hat er ja gedacht, das ist notwendig. Das heißt, ohne Cortison ginge es dem Körper wesentlich schlechter, weil es dann eben diese Allergie oder diese Asthmaanfälle gäbe und das so den Körper belasten würde. Fachärzte für Allergie und Asthma, die haben nochmal richtig deutlich festgestellt, Jetzt einfach das Cortison abzusetzen, ist gefährlicher, als möglicherweise an Covid-19 zu erkranken. Da gibt es nur eine Ausnahme und das sind Cortison-Tabletten. Wer Tabletten nimmt, also nicht Cortison als Spray, der sollte mit seinem Arzt oder seiner Ärztin dringend darüber reden, ob das wirklich weiterhin notwendig ist.
Warum ist das so wichtig in dem Fall?
Wenn man Tabletten nimmt, dann verteilt das Cortison ja sich im gesamten Körper. Beim Spray ist das ja dann nur in der Nase oder in der Lunge. Und wenn man die Tabletten nimmt, dann bekommt man das Cortison auch in einer höheren Dosis. Und da muss die Fachärztin dann schon entscheiden, ist das jetzt so notwendig, dass man das auch in diesen Corona-Zeiten weiter durchführt? Weil, wie du gesagt hast, das dämpft ja das Immunsystem. Für andere Medikamente, die manche Asthmakranke einnehmen, die heißen Biologika. Das sind ganz besondere Asthma-Medikamente. Wer die nimmt, der kennt die. Da sagen die Ärzte, die auf jeden Fall weiternehmen.
Ist man denn dann vielleicht auch eine größere Gefahr für die anderen, wenn man eben wegen seiner Allergie häufig niesen muss? Ich habe das ja gerade schon mal gesagt. Ich habe wirklich das Gefühl, wenn einem das im Moment passiert, die Leute sind schon so, weichen so instinktiv einen Schritt zurück.
Ja.
Ne?
Ja. Ich meine, es kommt so ein bisschen drauf an, wie du niest. Ne? Aber ja. Wenn man das eigentlich, wenn man jemanden direkt anniest, dann kann man vorstellen, dass man Ärger bekommt. Das ist natürlich nicht so gut. Wenn man brav in die Bogenbeuge niest, dann ist eigentlich alles gut. Ich habe selber auch Heuschnupfen und was ich weiß ist, die Gefahr ist doch groß, dass wenn man Heuschnupfen hat, dass man sich öfter mal, ne, auch wenn es nicht schön ist, man mit der Hand über die Nase wischt oder dass man sich die Augen reibt, weil die jucken. Und dieses neue Virus, das verbreitet sich eigentlich nicht über Rotz, sondern das verbreitet sich über Tröpfchen aus dem Mund. Trotzdem, man sollte jetzt eben noch mehr auf die Handhygiene achten, eben weil man sich selber auch häufiger ins Gesicht fasst.
Hände waschen, genau.
Ja, genau.
Was ist denn mit Mundschutz, wenn man eine Allergie hat?
Viele Allergiker oder auch Asthmatiker niesen oder husten eben häufiger als sonst, wenn jetzt die Pollen fliegen. Ne? Falls sie infiziert sind, und man sollte das in den Tagen jetzt, finde ich, einfach immer aus Sicherheitsgründen annehmen, man sollte sich so benehmen, als wenn man glaubt, dass man infiziert ist, weil keiner weiß, dass das nicht ist. Also falls man infiziert ist oder falls man das glaubt, dann erhöht man damit das Risiko, andere Menschen anzustecken, weil Allergiker öfter niesen oder husten, so wie alle anderen auch, die gerade eine Erkältung haben. Da ist so ein Mundschutz schon nützlich, um die Viren nicht so stark zu verbreiten. Aber man darf nicht vergessen, diese normalen oder selbstgebastelten Masken, die schützen nicht sicher vor Viren. Also egal, ob mit oder ohne Maske, die wichtigste Maßnahme ist Abstand halten. 1,5 bis 2 Meter, wenn man mit anderen Menschen spricht. Und wenn dieser Abstand nicht eingehalten werden kann, weil man in dem Supermarkt eng an jemandem vorbeigeht, dann den Mund zumachen. Auch wenn man gerade durch die Gegend läuft und telefoniert. Ich sehe das manchmal bei Leuten. Abstand halten zu anderen Menschen oder den Mund zumachen, wenn man dicht an ihnen vorbeigeht.
Christina, danke erstmal an dich für die ganzen Infos, also was ist zu tun jetzt im Moment in dieser Covid-Pandemie-Zeit, wenn man eben auch zusätzlich noch eine Allergie hat. Christina Sartori, Wissenschaftsjournalistin, hatte alle Infos für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Politikerinnen, Juristen, Menschenrechtsaktivistinnen, von einigen Seiten wird gewarnt, dass trotz der Corona-Pandemie unsere demokratischen Rechte bestehen bleiben müssen. In Ungarn passiert gerade ein Schritt in die andere Richtung. Da hat das Parlament seine politische Mitbestimmung jetzt teilweise abgegeben. Katrin Silka aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was ist da in Ungarn passiert?
Heute Nachmittag haben die Abgeordneten im Parlament ein Gesetz verabschiedet, das dem ungarischen Ministerpräsidenten zusätzliche Rechte gibt, also mehr Macht, und zwar auf unbestimmte Zeit. Das ist so das Ungewöhnliche und Umstrittene daran. Und mit der Mehrheit der Fidesz-Partei haben die Abgeordneten das verabschiedet und damit praktisch gesagt, wenn er will, kann Viktor Orban die Notstandsgesetze verlängern, die hier wegen der Pandemie schon herrschen. Und Viktor Orban braucht jetzt auch gar nicht mehr unsere Zustimmung, wenn er weitere Notstandsdekrete erlassen will.
Aber warum gibt das Parlament seine Stimme ab?
Die meisten, die den Sondervollmachten zugestimmt haben, sind Parteikolleginnen und Kollegen aus der Fidesz-Partei. Die sagen, wegen der Notlage jetzt braucht es einfach schnelle Entscheidungen ohne langwierigen Parlamentsprozess. Die Opposition, die wollte wenigstens noch eine zeitliche Begrenzung solcher Vollmachten für Orban erreichen. Aber seine Unterstützer und Unterstützerinnen haben argumentiert, eine zeitliche Begrenzung könne es nicht geben, weil niemand etwas sagen könne, wie viele Monate des Kampfes, Zitat, noch bevorstünden. Und so haben am Ende 137 Abgeordnete für die Sondervollmachten gestimmt, 57 dagegen. 133 Stimmen mussten zustande kommen, damit das Parlament seine Kontrollfunktion aufgeben und Macht abgeben kann.
Was kann der Ministerpräsident jetzt genau machen?
Per Erlass regieren heißt ja, dass er Dekrete erlassen kann, also alle möglichen Regeln aufstellen, die Gesetzescharakter haben und den einzelnen Menschen betreffen. das Gesundheitssystem oder die Wirtschaft und das jetzt verabschiedete Gesetz dazu, das enthält schon scharfe Maßnahmen gegen Falschinformationen. Wer Falschnachrichten über das Coronavirus verbreitet, kann für 5 Jahre ins Gefängnis kommen. Auch wer den Notstandsdekreten der Regierung schadet, also alten oder möglichen neuen Regeln von Orbán.
Okay, das klingt ja jetzt erstmal nicht so unvernünftig.
Das klingt erstmal gut, gegen Falschnachrichten vorgehen, aber auch gefährlich. Denn die Orbán-Regierung war in den letzten Jahren schon stark gegen regierungskritische Organisationen vorgegangen. Deswegen befürchten Medien und Menschenrechtsgruppen jetzt, dass das so weitergeht und dass sie unter dem Deckmantel dieses Gesetzes jetzt mundtot gemacht werden sollen und dass damit ihre Kontrollfunktion auch noch wegfällt, neben der des Parlaments.
Was sagen die anderen Staaten dazu?
Viele sehen das kritisch. Der direkte Nachbar Österreich hat schon die EU-Mitgliedschaft von Ungarn in Frage gestellt. Da wird sich die EU in den nächsten Tagen und Wochen auch noch mit beschäftigen müssen. Und die OSZE hat sich auch geäußert, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die sagt, natürlich müssen Staaten schnell handeln können gegen die Pandemie, aber ein Notstand sollte verhältnismäßig sein und zeitlich begrenzt, am besten aber nirgends erklärt werden, wenn nicht unbedingt nötig. Und in Ungarn ist das schon vor 20 Tagen passiert, obwohl das Land verhältnismäßig wenig Betroffene hat. Offiziell sind da 15 Menschen an Covid-19 gestorben, bei 10 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Zum Vergleich, in Deutschland sind es mehr als 560 Tote inzwischen, laut Johns Hopkins Uni, bei über 80 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern.
Der Ministerpräsident von Ungarn, Viktor Orbán, hat jetzt Sondervollmachten bekommen durch das Parlament wegen der Corona-Pandemie. Kritikerinnen und Kritiker befürchten, dass seine Regierung die Notlage ausnutzt und die Rechte von Menschen einschränkt. Aktuelle Infos von Katrin Sieker.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, krasser kann der Gegensatz eigentlich im Moment überhaupt nicht sein. Die Corona-Situation in Frankreich, da gibt es eine Ausgangssperre, es wird sehr streng kontrolliert, jeder muss einen Ausweis dabei haben und eben ein zusätzliches Dokument, in dem drinsteht, warum man gerade draußen unterwegs ist. Und jetzt rüber der Blick Corona-Situation in Schweden. Da sitzen Menschen in Cafés, die gehen ins Restaurant, die Kinder sind auf dem Spielplatz. Also wirklich das komplette Gegenteil zu vielen anderen Ländern in Europa und wie die mit dieser Situation aktuell umgehen. Warum ist das in Frankreich und in Schweden so unterschiedlich? Ich frage nach bei Sabine Wachs, das ist unsere Korrespondentin in Paris, und bei Carsten Schmiester, der berichtet für uns aus Stockholm. Hallo Carsten, hallo Sabine.
Hi.
Sabine, fangen wir mal bei dir an. Das öffentliche Leben in Paris, das gibt es im Moment ja gar nicht. Wie streng sind eure Ausgangssperren?
Also die Ausgangssperren sind wirklich streng, und zwar seit dem 17.03. gelten hier strenge Ausgangssperren. Das heißt, man darf tatsächlich nur vor die Tür, wenn man einen Passierschein hat, und ich darf maximal 1 Stunde draußen sein. Ich darf auch Sport machen, maximal 1 Stunde und nur in 1 Kilometer Umkreis von meiner Wohnung, und das wird tatsächlich kontrolliert. Also ich wurde schon selbst mehrfach kontrolliert. Ich wurde beim Joggen kontrolliert, da hetzte ich irgendwie den Canal Saint-Martin hier in Paris hoch, da fragten Sie, was ich mache. Ich sagte, ich jogge.
Ja.
Ah ja, können wir bitte Ihren Schein sehen? Ja, dann habe ich den Schein gezeigt, dann war es auch okay. Aber es wurde mir auch gesagt, Sie müssen jetzt aber hier zurücklaufen, weil Sie sind schon fast zu weit von Ihrer Wohnung weg.
Carsten, bei euch in Stockholm, die Cafés sind voll, hast du auch schon im Podcast vom Weltspiegel erzählt. Die Menschen gehen durch die Stadt, die kaufen ein, die Kitas sind offen, die Schulen sind auch offen. Also Schweden fährt da eine komplett andere Strategie. Warum?
Die sind der Meinung, es gibt sozusagen Grundvoraussetzungen zur Eindämmung der Pandemie, und die haben wir bereits ergriffen. Das heißt, die Bitte, wer kann, möge von zu Hause aus arbeiten, keine großen Ansammlungen aufsuchen, das ist auch noch so ein Ding. Dann die Alten schützen, die sagen den Alten auch, bleibt nach Möglichkeit zu Hause. Aber es ist eben ganz viel nach Möglichkeit. Ich habe das Gefühl, die Leute haben das nicht wirklich realisiert. Also von Abstand merkt man nicht so besonders viel. Da gibt es keine Plexiglasscheiben an den Kasten. Kaum jemand trägt Handschuhe. Man sieht hier und da mal einen Mundschutz. Ansonsten ist das wirklich Business as usual. Außer, dass man im Restaurant jetzt nicht mehr an die Theke darf, sich selbst versorgen, sondern man wird bedient. Aber das sind alles so kleine Dinge, die uns hier in diese seltsame Situation bringen, dass wir natürlich Nachrichten gucken, in Europa die Bilder sehen und langsam das Gefühl haben, wir sind wirklich in einer anderen Welt und wir sind uns nicht ganz sicher, wer spinnt eigentlich und wer hat recht.
Ja, das hast du schön zusammengefasst. Wie spiegelt sich das denn in den Zahlen wieder, Carsten? Vielleicht kannst du das kurz sagen, die aktuellen Zahlen für Schweden, wie sehen die aus?
Wir haben im Moment 4.028 Infizierte, davon liegen 306 auf Intensiv und es sind bislang 146 Personen gestorben. Der Zugang an Krankheitsfällen ist im Moment von heute auf gestern sogar leicht rückläufig und die Gesundheitsbehörde sagt auch, dass die Zahl der Intensivpatienten rückläufig ist.
Das heißt, dieses exponentielle Wachstum, das trifft Schweden noch gar nicht so?
Es ist nicht wirklich nachweisbar, aber das ist eben das Problem. In Schweden wird ganz, ganz wenig nur getestet, so wie ich das hier mitkriege. Auf keinen Fall vergleichbar mit Deutschland. Es gibt Leute, die hier so ein bisschen unter vorgehaltener Hand sagen, das kann auch Absicht sein. Das schwedische Gesundheitssystem ist sehr leistungsschwach. Ich reg mich immer über die Zahl der Intensivbetten auf. Die haben hier 523 für ein 10-Millionen-Volk. Deutschland hat, glaube ich, 28.000. Und es gibt kritische Stimmen, die allerdings sehr leise sind, die sagen, könnte ja auch sein, dass jemand denkt, lass mal jetzt möglichst schnell möglichst viele Leute sich infizieren, dann haben wir Herdenimmunität, dann wird unser Gesundheitssystem wenigstens in der zweiten Welle nicht überlastet. Und über die Toten, meist ja doch sehr viel ältere Leute mit Vorerkrankungen, reden wir nicht.
Was natürlich ein sehr unangenehmer Gedanke ist, was so diese Kritik, die du gerade erwähnt hast, angeht. Sabine, lass uns doch bitte nochmal auf die Zahlen in Frankreich gucken. Wie sind da denn im Moment die aktuellsten?
Also die aktuellsten Zahlen sind von gestern Abend, also 40.174 bekannte Fälle in Frankreich, 2.606 Tote. Die Zahlen steigen immer noch relativ rapide an. Und was wir hier sehen, das ist auch das, was Carsten gesagt hat aus Stockholm, auch das französische Gesundheitssystem ist dafür nicht ausgelegt. Also wir hatten hier zu Beginn der Corona-Krise 5.000 Intensivbetten für rund 68 Millionen Franzosen. Jetzt wurde die Zahl aufgestockt auf 10.000 Intensivbetten. Man ist dabei, es auf 15.000 aufzustocken. Das führt dazu, dass in Regionen, wo der Coronavirus wirklich krass verbreitet ist, wie zum Beispiel in Grand Est, also Lothringen und Elsass vor allem, da sind die Krankenhäuser völlig überlastet. Da gibt es keine Beatmungsgeräte mehr. Patienten werden jetzt auch ausgeflogen. Es gab jetzt Patienten, die mit einem TGV, mit einem Hochgeschwindigkeitszug in den Süden von Frankreich verlegt worden sind, von Straßburg aus. Das heißt, man hat diese Züge umfunktioniert, man hat auf die Sitze Liegen gebaut, damit die Menschen transportiert werden können, schnell von A nach B, über 800 Kilometer innerhalb des Landes, weil das Gesundheitssystem ist einfach in verschiedenen Krankenhäusern, auch hier in der Region rund um Paris in der Ile-de-France, nicht schafft.
Wie kommen denn jetzt diese jeweils ganz unterschiedlichen Maßnahmen bei der Bevölkerung an? Sabine, vielleicht schilderst du uns das kurz. Die Franzosen, die Französinnen, was sagen die?
Also ganz am Anfang, als Frankreichs Präsident Macron das verkündet hat, sind seine Beliebtheitswerte in die Höhe geschnellt. Und man hatte das Gefühl, so die Franzosen nehmen das an und machen das mit. Auf der anderen Seite hat sich das jetzt wieder verändert. Die Beliebtheitswerte der Regierung fallen wieder, auch weil die Situation in den Krankenhäusern wirklich katastrophal ist in Frankreich. Und es gibt jetzt auch die ersten Stimmen, die sagen, ja, aber man hätte doch vielleicht mal abwarten können. Samstags wurden die Kneipen geschlossen und alle nicht lebenswichtigen Läden. Man hat die Parks und die Spielplätze geschlossen. Und montagsabends kündigt der Präsident eine Ausgangssperre an. Das heißt, es gibt Leute, die sagen, man hätte doch den Franzosen vielleicht erst mal die Gelegenheit oder die Möglichkeit geben müssen, sich an diese Situation zu gewöhnen. Diese Chance hat nach Meinung einiger die Regierung der Bevölkerung nicht gelassen. Und das ist die große Kritik.
Wie ist es in Schweden, Carsten? Die Reaktionen da relativ entspannt? Oder hast du das Gefühl, die Leute nehmen es wirklich ernst?
Nicht wirklich. Was sie mögen, ist die Regierung. Ist ja auch kein Wunder, wenn die nicht so hart ist. Also hier gehen die Beliebtheitswerte gerade hoch. Wir haben noch so ein Phänomen, dass die rot-grüne Minderheitsregierung gerade sich eigentlich sehr auf die Opposition verlassen kann. Selbst die rechtspopulistischen Schwedendemokraten, die sind total in Deckung gegangen und heben nur noch brav ihr Pfötchen und stimmen mit allem. Ansonsten wird den Leuten ja hier tatsächlich die lange Leine gelassen. Wenn es Probleme gibt, dann eher, das beobachte ich in meinem Umfeld, dass die selber, zumindest die Leute, die sich als Teil Europas wahrnehmen und auch woanders Nachrichten gucken, sagen, wo stehen wir eigentlich? Das ist doch seltsam, was hier vor sich geht. Sag du mal was, Carsten, wie macht ihr Deutschen das? Warum denn? Sind wir nicht vielleicht doch wirklich gefährdeter, als wir das berichtet bekommen? Also da gibt es vielleicht eine kleine Unsicherheit. Aber so wie ich meine Schweden kenne, das sind ja sehr entspannte Leute und es gibt dieses wunderschöne Lebensmotto, de löser sig. Und das heißt, das löst sich irgendwie, es wird schon. Man wurstelt sich so durch und hofft aufs Gute. Und so wird hier relativ normal einfach weitergemacht. Und wann immer wir mit Leuten reden, sagen, könnte auch schief gehen, dann sagen sie, ja, aber guck dir die Zahlen an. Im Moment ist doch alles gut und was übermorgen ist, das sehen wir dann übermorgen.
Schweden und Frankreich gehen komplett unterschiedlich um und auch ran an diese Corona-Situation. Unsere Korrespondenten Sabine Wachs in Paris und Carsten Schmiester in Stockholm hatten die Hintergründe dazu für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und ich sag Hashtag Stay at Home und Hashtag Wir bleiben zu Hause. Die kennt ihr ja alle schon, ne? Von Insta oder Twitter oder Facebook. Ist ja auch wichtig, im Moment zu Hause bleiben. Allerdings, die Kommentare, muss man sagen, werden hässlicher. Und zwar für alle, die draußen sind und dann eben ein Foto posten von sich, wie sie spazieren gehen oder auf der Parkbank sitzen oder joggen oder so. Unsere Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Ina Plutroff findet, in den letzten Wochen haben sich ganz schön viele Corona-Moralisten gemeldet, unter solche Fotos gepostet, um eben diejenigen, die da rausgegangen sind, zu maßregeln. Nur führt das wirklich dazu, dass sich am Verhalten der Menschen was ändert?
It's Corona time.
Okay, das wissen wir alle, Corona time, aber bei Twitter und Facebook klingt die gar nicht mehr so lustig.
Ich hoffe, dass morgen die Ausgangssperre kommt. Zu viele Menschen sind einfach immer noch zu egoistisch oder auch zu dumm.
Das habe ich vor über einer Woche bei Facebook gelesen und bei Twitter sah es eigentlich auch nicht anders aus.
Die ganze Welt hat Corona. Die ganze? Nein, in der WGA sieht es das nicht. Wir stehen zusammen. Ne Kölle. My ass.
Auch jetzt, über eine Woche später, ist meine Timeline immer noch voller Corona-Moralisten. Damit das nicht falsch rüberkommt, zu Hause bleiben, das ist wirklich das einzig Richtige momentan und das ist auch überhaupt nicht übertrieben. Aber trotzdem frage ich mich, warum sich gerade so viele aus meiner Social-Media-Bubble wie der Opa, über den sie sich sonst eigentlich lustig machen, mit dem Kissen über die Fensterkante lehnen und beobachten, was die Menschen draußen so tun und dann digital die Freunde und Follower so richtig anzumotzen.
Man erlebt das moralische Aufdrehen,
findet Moritz Kirchner.
Bin Diplompsychologe, Doktor der Politikwissenschaften, Trainer, Berater, Coach und Redenschreiber.
Wer die ganze Zeit zu Hause ist oder sogar zur Risikogruppe gehört und definitiv zu Hause bleiben muss und dann aber jemanden draußen sieht oder Fotos aus dem Park sieht mit ziemlich vielen Leuten drauf.
In der Tat ist es auch so, dass das gegen das grundlegende Gerechtigkeitsempfinden, was tief in uns drin ist und intuitiv verankert ist, dem widerspricht.
Da kann man dann schon mal denken, warum halten sich nicht einfach alle ganz strikt daran und verstehen endlich die Dramatik? Oder die ganz ehrliche Variante, ich versaure hier auf dem Sofa und die machen sich ein schönes Leben. Ich will das auch.
Das wiederum sorgt dann eben so für diese durchaus Neid und Missgunst, wo man dann natürlich auch einfach als psychologische Kompensation in die moralische Abwertung gehen kann, indem man dann eben bestimmte wirklich sehr, sehr negative Botschaften rausposaunt.
Die Menschen brechen die Quarantäne bereits schon wieder ab. Der Eibelstein ist voll mit Menschen, die den Abstand nicht mehr einhalten wollen. Sie wollen es nicht mehr. Sind die doof? Aber hamstern tun sie weiterhin, zum Verzweifeln.
Hier in Leipzig auch. Völlig unbelehrbar. Und wenn man was sagt, wird zurückgepöbelt. Schlimm.
Das ist aus meiner Sicht dieses sogenannte Virtue Signaling. Das heißt, dass man in besonderem Maße die eigene Werthaftigkeit nach außen trägt und dass man eben auch zeigt, man ist ja viel konsequenter als andere Leute, das eben so sind.
Es geht darum, sich von anderen abzuheben. Und aus diesem Wunsch, sich abzugrenzen oder abzuheben, wird immer stärker eine
moralische Distinktion und gerne über die sozialen Netzwerke ausgetragen, um auch entsprechende Aufmerksamkeit und ja auch, ganz wichtig, Zuspruch zu bekommen. Dafür, dass man ja selber in der offenkundig moralisch konsequenten Position ist.
Her mit der Ausgangssperre. An alle, die zu Hause oder maximal am Einkaufen oder sicheren Spazierengehen sind, Knuddelgrüße. An alle anderen, harte Schelte und Kopfschütteln.
Gedanke fehlt hierbei. In welcher Position bin ich denn eigentlich? Also fällt es mir vielleicht viel leichter, zu Hause zu bleiben als anderen, weil meine Wohnung größer ist, weil ich nicht 5 Kinder in einem Zimmer erziehen muss, weil ich keine Geldsorgen habe. Moritz Kirchner meint,
dass man wirklich Klassismus erlebt.
Wer also im Netz rumpöbelt, dass die, die jetzt noch das Haus verlassen, ja wohl total dumm sein müssen, der verachtet damit auch all diejenigen, die nicht so privilegiert sind, um im Homeoffice arbeiten zu können. Also die besser gestellten schauen herab auf die Arbeiter. Corona. Oh, Corona. Und wir sollen ja auch gar nicht ausschließlich in der Wohnung hocken. Fahrradfahren, spazieren gehen, das wird als Ausgleich sogar empfohlen. Ja, aber vielleicht ist es ja wirklich so, dass die da auf der Straße, dass die wirklich noch nicht verstanden haben, wie ernst die Lage ist. Aber erreicht, dieses Anschnauzen, Rumpöbeln, dass Leute sich eher daran halten?
Nein, natürlich nicht, weil wir Menschen auch als ein weiteres psychologisches Grundgesetz den Wunsch haben, unseren eigenen Selbstwert zu schützen. So, und in dem Moment, wo wir moralisch angeklagt werden, ist der Selbstwert in Gefahr und deswegen kann es möglicherweise eben auch zu Gegenaggressionen führen.
Wer sich also selbst bei Twitter und Co. moralisch überhöht, der sorgt im Zweifel also sogar dafür, dass noch mehr Leute rausgehen, überspitzt gesagt. Wer also eigentlich nur sagen will, bitte, bleib doch zu Hause, denn das schützt ja Menschenleben, der sollte vielleicht eher es so formulieren. Liebe Leute, denkt an eure Oma, an euren Opa und bleibt ihnen zuliebe, so gut es geht, zu Hause.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.